Und deswegen wollen wir den Text auch lesen, über den ich dann gleich einfach auch predigen werde, aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Da heißt es, ich lese ab Vers 9 schon. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie das Grases Blume wird er vergehen, denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen. Die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wesen wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden, vom Bösen er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Bevor wir über dieses Wort nachdenken, möchte ich ein Lied mit euch auch einüben, das mir in meiner Jugend wirklich Ermutigung gewesen ist über viele Jahre hinweg. Und ich glaube, das passt sehr gut auch zu dem Predigttext, auch im Blick auf das, was wir nach der Predigt hören, nämlich dass wir zusammen Abendmahl feiern. Angesichts den Versuchungen, Anfechtungen, angesichts des Leides, das uns persönlich widerfährt und auch vielen Menschen auf dieser Welt, ist schon die Frage, ist Gott gut? Aber ich finde, um diese Versuchungen und Anfechtungen, um das Leid und die Ungerechtigkeit in dieser Welt überhaupt auszuhalten und durchzuhalten, müssen wir ganz tief im Herzen wissen, dass Gott gut ist und das auch gut macht. Und dafür ist das Lied wunderbar. Es ist von einem gedichtet worden, der in meiner Jugendzeit ein Mentor gewesen ist, der mich sehr geprägt hat, CVM-Sekretär. Gibt es leider in keinem Buch, von daher müssen wir das einfach so singen, beziehungsweise ich übe es dann einmal ein. Ich singe mal einfach die erste Strophe und dann singen wir das ganze Lied durch.
Gott ist gut, das macht mir Mut, Mut zum Leben unter ihm. Seine Gnade hilft mir zur Tat, darum leb ich gern für ihn. Ich will loben, ich will singen, damit jeder es versteht, was es heißt, dass Gottes Güte aufs Ganze geht. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit geht so weit die Wolken ziehen. Denn Jesus, du gingst in den Tod, du gabst dein Leben hin. Gott setzt nicht nur ein wenig ein, wenn er gibt, gibt er ihm. Er macht Bahn, ich darf ihm nahm, mit ihm leben ohne Scheu. Kann vertrauen auf Jesus Baum, denn er bleibt auch morgen treu. Seine Gnade, seine Liebe, das Erhören im Gebet macht mich froh, weil Gottes Güte aufs Ganze geht. Herr, deine Güte reicht so weit die Wolken ziehen. Und deine Wahrheit geht so weit die Wolken ziehen. Denn Jesus, du gingst in den Tod, du gabst dein Leben hin. Gott setzt nicht nur ein wenig ein, wenn er gibt, gibt er ihm. Es ist wahr, auf Gott ich will gehen, auf Jesus ihm, denn ein ganzer Einsatz gilt. Gott wird schon wie seinen Sohn mich verwandeln in sein Bild. Bin ich auch noch unvollkommen, weiß ich, dass er zu mir steht. Gott sei Dank, dass keine Güte aufs Ganze geht. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit geht so weit die Wolken ziehen. Denn Jesus, du gingst in den Tod, du gabst dein Leben hin. Gott setzt nicht nur ein wenig ein, wenn er gibt, gibt er ihm. Es ist wahr, auf Golgatha gab sich Jesus für mich hin. Er ist mein und ich bin sein. Dass er lebt, ist mein Gewinn. Jesu Leiden, Jesu Sterben ist der Grund, der fest besteht. Hier wird klar, dass Gottes Güte aufs Ganze geht. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit geht so weit die Wolken ziehen. Denn Jesus, du gingst in den Tod, du gabst dein Leben hin. Gott setzt nicht nur ein wenig ein, wenn er gibt, gibt er ihm.
Ich möchte zu Anfang noch mit uns beten. Herr Jesus, gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen. Aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wer ist schuld daran, dass am Ende der Fisch an der Angel hängt? Der Köder ist dran schuld. Gibt es noch andere? Der Angler. Ich behaupte, der eigentliche Schuldige ist der Fisch selber. Ja. Warum nenne ich dieses Beispiel? Weil ich finde, an diesem Beispiel wird deutlich, wie unterschiedlich man die Frage beantworten kann, wer ist schuld an dem Leid, das Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende erfahren. Sei es in Ukraine, sei es in Israel, sei es in unserem eigenen Leben. Wer ist schuld daran? Auch das Leid, das wir erleben in schwierigen Beziehungen, dass es in der Ehe nicht läuft, auch in der Familie zwischen Kindern und Eltern, der Streit, dass Unversöhnlichkeit herrscht. Wer ist schuld daran? Wenn man das mal übertragen würde, dieses Beispiel mit dem Angler, dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, der Angler, nur ist natürlich die Frage, wer ist der Angler? Ja, vielleicht der Fisch, das sind vielleicht dann wir. Wir sind vielleicht schuld daran, dass wir anbeißen und unendliches Leid verursachen. Oder vielleicht ist es auch der Köder, den irgendjemand auslegt, dass eben Leute anbeißen und das Leid verursachen. Wir wollen anhand dieses Textes diese Frage beantworten, weil ich finde, dieser Text gibt uns wirklich Orientierung und Hilfe. Das Thema ist häufig sehr komplex und wir neigen dazu, dass wir komplexe Dinge einfach versuchen zu lösen. Deswegen fand ich auch das Beispiel gut, was der Roland gebracht hat, dass es häufig nicht so ist, dass das Ding eben nur von einer Seite betrachtet wird und wir dann die ganze Wahrheit haben. Denn es gibt mehrere Facetten, mehrere Seiten und das wollen wir heute Morgen dann auch betrachten, eben diese Frage klären. Wer ist schuld? Und nehmen wir das mal einfach als Beispiel, eben der Angler. Und dann ist natürlich die Frage, Wer ist der Angler? Wer ist schuld an dem Leid von Hiob? Wer ist schuld an der Versuchung, die Jesus erlitten hat? Vermeintlich, das ist ja bei uns Christen ja sehr, sind wir sehr schnell dabei, dass wir dem Teufel alles in die Schuhe schieben. Also der Teufel ist an allem schuld. Aber ja, wer hat sozusagen das Go gegeben? Im Blick auf das, was Hiob erlebt hat, das war Gott. Satan konnte nichts tun, was Hiob erlebte, was Gott ihm nicht vorher erlaubt hat. Das kann man nachlesen, Kapitel 1 und 2 des Buches Hiob. Und wenn wir zu Jesus und seiner Versuchung ja übergehen, Matthäus 4 zum Beispiel, dann lesen wir auch dort, dass klar der Satan Hiob, Jesus versuchte, aber wer führte ihn in diese Versuchung hinein und setzte ihm sozusagen dieser Versuchung aus? Es ist der Geist, der ihn in die Wüste führte. Und wir finden im Buch des Propheten Amos die steile Aussage, es gibt kein Unglück in dieser Welt, was der Herr nicht tut. Und dann lesen wir auf der anderen Seite hier in diesem Text, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden. Warum? Und er versucht dann auch niemanden. Also er kann selber nicht auf die Seite des Bösen gezogen werden. Und er kann auch andere deswegen auch nicht auf die Seite des Bösen ziehen. Warum? Weil er vom Kern gut ist und nichts mit dem Bösen an Hut hat. Deswegen der zweite Teil, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ja, ist er schuld daran? Menschen unserer Tage, die haben ein Problem damit, wenn auch viele Christen, die sagen, Gott ist verantwortlich für Leid. Aber wir sehen diese eine Seite der Medaille, Buch Amos, bei Hiob. Und dann werden sich viele Leute sagen, das kann ja eigentlich nicht sein, denn Gott ja, ist doch gut. Meine Frau war auf einer Beerdigung, ist schon Jahrzehnte her. Da war ein Kleinkind ums Leben gekommen bei einem Verkehrsunfall. Und da hat der Pfarrer an dem Grab gesagt, mit diesem Tod hat Gott nichts zu tun. Das heißt, er wollte sozusagen Gott vor diesem Leid sozusagen bewahren. Hat es gut gemeint. Ist dem so? Wir lösen vielleicht das eine Problem mit der Liebe Gottes, die ja auch in der Bibel steht. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4. Aber wir lösen natürlich nicht das Problem im Blick auf Gott, weil was ist dann Gott, wenn er zwar mit dem Ding nichts zu tun hat, aber dann leben wir in einer Welt, ja, die zumindest unsicher ist, weil Gott ab und zu nicht aufpasst, vermeintlich. Wie der Engel in der Provinzialwerbung, der auch nicht aufgepasst hat. Ist Gott so? Ich glaube zumindest an einen anderen Gott, der mächtig ist, der souverän ist, der nicht nur dann in den guten Zeiten meines Lebens auf mich aufpasst und alles in der Hand hat, sondern alle Zeiten, alle Tage. Wir merken, so einfach ist das Ganze nicht. Und auf der anderen Seite lesen wir das hier und das widerspricht ja scheinbar ja, dem Buch Amos, dem Satz, der da steht, es gibt kein Unglück, das der Herr nicht tut, dass Gott mit dem Bösen, mit Versuchungen, mit Leid letztlich nichts zu tun hat. Und es widerspricht sich scheinbar ja sogar im selben Kapitel, darüber haben wir ja beim letzten Mal nachgedacht, wo wir erkannt haben, Vers 2, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in diese Versuchung geht. Leider manchen Übersetzungen gibt es da wörtliche Unterschiede. Da wird auf der einen Seite von Anfechtung gesprochen, in Kapitel 1, Vers 2 und Vers 13 wird von Versuchen gesprochen. Dass wir denken als deutsche Leser, das sind unterschiedliche Dinge, aber im Urtext ist derselbe Begriff. Einmal als Nomen, einmal als Verb. Aber es ist das Gleiche. Auf der einen Seite lesen wir, dass diese Versuchung, diese Drucksituation, sei es an Krankheit, Leiden, Schmerzen und auch Versuchungen sexueller Natur oder anderen Dingen, dass wir uns sogar darüber freuen sollen, dass sie gut sind, förderlich, weil sie Reife bewirken. Und auf der anderen Seite lesen wir, damit hat Gott überhaupt nichts am Hut. Wir können ihn nicht zum Sündenbock machen. Ja, was ist denn jetzt nur der Fall? Hat Gott was damit am Hut? Sind wir in jeder Beziehung unter der Kontrolle Gottes oder ja, eben nicht, wie es scheinbar hier in Vers 13 und 17 steht. Deswegen steht da oben drüber Gott nicht direkt. Ich finde, das bringt diese Spannung schön zum Ausdruck. Gott ist gut. Und deswegen in dem Bereich, wo er das absolute Sagen hat, im Himmel, gibt es auch nichts Böses. Da gibt es all die Dinge, die in dieser Welt uns Mühe machen, an Krankheit, an Leid, an Tod, an Schmerzen, an Krieg, an negativen Dingen, gibt es in dieser Welt Gottes nicht. Die gab es im Paradies auch nicht, wo wir mal waren. Da gab es saubere Flüsse, da gab es Liebe, Freundlichkeit, Freude, all die guten Dinge, auf die wir uns alle freuen im Blick auf den Himmel. Wir freuen uns ja deswegen auf den Himmel, weil es in diesem Bereich Gottes, wo Gott allein das Sagen hat, all diese negativen Dinge, Drucksituationen, Leid und Schmerzen ja nicht mehr geben wird. Also in Gottes direkter Gegenwart, was mit seinem Wesen zu tun hat, gibt es all diese schrecklichen Dinge nicht. Sie gehören in eine Welt, wo wir jetzt sind, aber nicht im Blick auf den Plan Gottes, sondern wo wir uns selber hingebracht haben. 1. Mose 3. All die Dinge, unter denen wir leiden, unsere eigene Sünde, die Sünde von anderen Menschen, Leid, Krankheit, das ist alle Konsequenz dessen, dass wir nicht mehr dort sind, wo wir eigentlich hingehören und wo wir einmal hingehen werden, nämlich in den Himmel, ins Paradies. Und deswegen von ihm direkt kommen nur gute Gaben, direkt von ihm kommen nur gute Gaben. Und das Beste, was wir am Ende sehen, eben die Wiedergeburt. Das neue Leben in ihm, das uns dann auch in den Himmel bringt. Weil er heilig, gerecht und gut ist, kommt von ihm letztlich dann auch nur Gutes, direkt Gutes. Aber das ist eben die andere Kehrseite, denkt nochmal das Bild von Roland, das ist die andere Seite, dass Gott auch souverän ist. Und wenn er souverän ist und er alles in den Händen hat, dann kann neben ihm und außerhalb von ihm nichts geschehen, was in dieser Welt passiert. Und das klingt auf der einen Seite, denken wir an den Pfarrer, an dem Grab, für uns verstörend. Wir haben ein Problem damit. Auf der anderen Seite, und das merkt man gerade als der Botschaft vom Buch Hiob, ist es doch tröstlich, weil wir wissen, egal was passiert, wir sind letztlich in der Hand Gottes. Und es ist an dem Vater vorbeigegangen. Es ist Vater gefiltert. Und das ist das, was die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite sagt, dass Gott aus dem Schrecklichsten immer noch was Gutes machen kann. Am deutlichsten ist mir das als Jugendlicher geworden, als ich das Buch Jesus und sein Schicksal gelesen habe. Vielleicht erinnert der eine oder andere sich auch an diese Passage, wo er sagte, dass selbst der Holocaust von mehreren Millionen von Juden Gott zum Segen gereicht hat, im Blick auf seinen Plan. Ohne den Holocaust gäbe es heute den Staat Israel nicht. Und deswegen bin ich auch von zutiefst überzeugt, dass es im Blick auf das jetzige Leid, was Israel erfährt, natürlich was für die Menschen grundsätzlich schlecht und schrecklich ist und wo Menschen drunter leiden und was Gott direkt auch nicht will. Versteht ihr den Unterschied? Das will Gott nicht. Gott will nicht uns leiden sehen. Aber wir sind in dieser Welt des Leidens und des Druckes. dass er dann doch trotz allem dann einen Plan verfolgt, der das Böse mit einbezieht und das Böse auch des Menschen, auch das Böse von Satan, es doch dann zum Guten führt. Deswegen fasst der Apostel Paulus diese tiefe Wahrheit zusammen. Alle Dinge. Steht da nur, gutes Essen, dass ich einen guten Job habe, all die guten Dinge, die Gott uns an guten Dingen tut, steht da, diese kommen von Gott oder dienen uns zum Besten, sondern, was steht da? Alle Dinge, auch ein Unglück, dienen uns zum Guten. Und da merken wir, da steht nicht, die sind als solches gut, sie sind nicht gut an sich, sie gehören auch nicht in die Welt Gottes, das haben wir eben gesehen, aber sie wirken sich zum Guten aus. Nicht automatisch, sondern wenn wir ihn lieben, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Es gibt so viele Beispiele, auch schon in der Bibel, nicht nur am Blick auf Israel, wo das deutlich wird. Sagte Josef am Ende zu seinem Bruder, ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Judas, der von Satan, und da merken wir auch, der Angler ist jetzt nicht nur Gott, sondern direkt kommt vieles, was wir erleben an Negativen, natürlich von Satan. Im Blick auf das Leid, das Hiob erlebt hat, auf die Versuchung, den Jesus ausgesetzt wurde, natürlich direkt kam das von Satan. Und wenn Satan uns wegziehen will, durch Pornografie, Dinge, die wir im Leben haben, wenn andere Unrecht mit mir umgehen, das wir dann verbittern, das will er nämlich in uns auslösen oder uns zurückziehen von anderen, von der Familie, von Gott, von der Gemeinde, dann steckt natürlich ein Plan Satans dahinter, der direkt natürlich die Motivation hat, dich zu zerstören, die Beziehung, die du hast mit anderen. Aber das ist das Große, wenn Gott sowas in dein Leben einlässt, gibt es immer noch ein anderes Ziel. Der Satan hatte mit der Sache mit den Brüdern von Josef, mit Judas ein klares zerstörerisches Ziel. Er wollte Jesus umbringen und er wollte die Beziehung zwischen Jesus und auch seinem Vater im Himmel kaputt machen. Aber Gott hat das zugelassen und das Zerstörerische von Satan und auch, dass er sich darauf eingelassen hat, von Judas dazu bewirkt, dass sein Plan umgesetzt wird, nämlich zur Rettung dieser Welt. Und das finde ich grundsätzlich sehr, sehr tröstlich. Ich lebe nicht in einer Welt des Zufalls, ich lebe auch nicht in einer Welt, wo Satan der Chef ist und ich bin hilflos dem Ganzen ausgeliefert, sondern ich lebe auch in erfahrenem Leid und erfahrenem Unglück, trotz allem in seiner Hand. Ich kann sagen, so wie wir das eben gehört haben, Herr Jesus, ich habe das Empfinden, dass das, was du mir zumutest, jetzt zu viel ist. Das kann man Gott klagen und jammern und sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Mach ein Ende. Wir können das Gott klagen. Auch das Buch hier mutigt uns dazu. Aufgrund dieser Verheißung, die da steht. Ja, du hast es gesagt. Du mutest mir nicht mehr zu, als ich tragen kann. Ich habe das Empfinden. Herr, greif doch ein. Und trotzdem, das merken wir gerade an Hiob. So dass er am Ende sagen kann, obwohl er all das nicht verstanden hat. Wir wissen um diese Hintergründe. Das wusste er gar nicht. Aber er wusste, gerade angesichts auch der Schöpfung, wie er sich als Schöpfer präsentierte, Gott in Kapitel 38 bis 41, er wusste, Gott hat alles in der Hand, die Schöpfung, und er hat auch mein kleines Leben in der Hand. Und auch wenn ich nicht weiß, wie das alles funktioniert in der Schöpfung, aber ich sehe, es funktioniert und es wird auch in meinem Leben funktionieren, obwohl ich das Gute, das Weise, das Planerische gar nicht in meinem Leben erkenne, aber es reicht, dass Gott es weiß. Ich bin ja nur ein kleiner Wicht. Und deswegen kann er sagen am Ende, ich habe von dir nur vom Hörensagen gehört, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Ich bin dir tiefer begegnet, als das vorher gewesen ist. Und wir merken, das ist als solches nicht gut. Er hat wie ein Sau gelitten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann man lesen in dem Buch Hiob. Wir müssen auch die Dinge jetzt nicht schönreden und es ist alles super und toll. Das bedeutet es auch nicht, halte es für lauter Freude. Aber man merkt auch in dem Leid, das er nicht versteht, weiß er sich doch geborgen in den Händen Gottes. Und das darfst du auch wissen. Du kannst jammern, du kannst klagen, aber zugleich wissen, dass der El Shaddai, der Gott der Allmächtige, dein Leben und diese Welt in seiner Hand hat. Und das ist eben letztlich auch das, die Botschaft in Kapitel 1, Vers 3. Weil wenn wir drinbleiben, wirkt es sich zu einer positiven Beziehung zu Gott aus. Ich werde reif und entstehen Früchte der Sanftmut und Demut. Darüber haben wir beim letzten Mal nachgedacht, die Gott und Mensch munden. Es kann natürlich auch der Köder sein, der Zeitlauf der Welt, da will ich jetzt nicht viel drauf eingehen. Das ist natürlich Satan, der direkt natürlich mich kaputt machen, zerstören will, auch Israel und Ukraine, die Menschen kaputt machen will, dass er dazu natürlich Menschen gebraucht und ihn letztlich was vor die Füße hält. Und zum Beispiel vor Augen hält, wie schlimm doch die Israelis sind und wie bedrückend doch ihre Situation ist. Und sie haben alle Rechte, will ich mal sagen, jetzt allen Hass an den Israelis auszulassen. Merkt ihr, das ist ein Köder. Aber, und das ist der Punkt, und das lesen wir in unserem Text eben auch, es bedeutet eben aber nicht, dass das jetzt ein Automatismus ist, also wenn man von Satan versucht wird, unter Druck gesetzt wird, jetzt wie zum Beispiel in Ukraine oder jetzt in Israel oder in eigenen Leben, dass dann der Automatismus erfolgt, ich werde versucht, mir wird ein Köder vor Augen gehalten, ich werde mit Lügen bombardiert und dann ist es klar, dass dann sowas passiert, was wir in Ukraine oder in Israel erleben oder auch in unserer eigenen Familie. Es geht gar nicht anders. Und da wird eben deutlich, es geht schon anders. Nehmen wir einen Fisch. Klar ist der Angler, der will Böses, er will den Fisch fangen, er legt einen Köder aus, aber es ist nicht zwangsläufig und wer Angler ist, weiß, dass das der Fall ist, dass jeder Fisch anbeißt. Warum? Weil manche Fische sind schlau. Die beißen nicht an. Warum? Weil sie mit ihrer Begierde und mit der Lust, die sie haben, das zu bekommen, weise umgehen. Und deswegen ist jetzt eigentliche Frage, ja, wer ist verantwortlich für all das Böse und Leid in dieser Welt? Wer ist dafür verantwortlich, und da merken wir den Zusammenhang zu 1. Mose 3, wer ist verantwortlich dafür, dass wir nicht mehr in der tollen Welt Gottes leben? Wer ist da verantwortlich? Das sind wir selber. Wir sagen tendenziell, auch im Blick, das merkt man in vielen Sendungen, auch im in ZDF oder ARD, woanders, letztlich, an dem ganzen Streit sind ja jetzt nicht die armen Menschen schuld, sondern die Umstände, dass sie da in diesem Drecksloch-Gazastreifen leben oder die bösen armen Palästinenser, die zum Beispiel oben in Libanon leben, sie müssen ja zu Selbstmordattentätern werden. Das heißt, instinktiv tun wir die Leute von der Verantwortung, die die Menschen letztlich haben, wegziehen und sagen, sie können ja nicht anders. Und das können wir auf alle anderen Beispiele nehmen, wenn man Krankheit hat oder enttäuscht wird von Menschen, dass Leute verbittern, sich aus der Gemeinde zurückziehen, ist doch logisch, verständlich, geht doch gar nicht anders. Aber was sagt der Apostel Paulus, beziehungsweise Jakobus? Es gibt eine Alternative. Nicht so, dass wenn ich bombardiert werde mit Versuchung und mit Gedanken, dass dann automatisch Sünde folgt. Was sagt Gott zu Kain, als er das erlebt hat? Das war auch sozusagen ein Köder, den Satan vor ihm gesetzt hat. Er wird ihn bombardiert haben mit diesen Lügen. Guck dir der Bruder, der kriegt alles, der wird angenommen. Ich habe doch vermeintlich viel mehr gegeben. Warum wird sein Opfer angenommen, meins noch nicht? Bin ich nicht gleich viel wert? Habe ich nicht gleich viel gegeben? Man kann sich richtig vorstellen, wie viele Köder Satan ihm vorgesetzt hat. Immer wieder das Gleiche. Und man merkte, es hat eine Wirkung auf ihn. Er wird wütend. Er kann Gott nicht mehr unter den Augen sehen. Er schaut nach unten. Auf was sagt Gott zu ihm? Ist die Sünde schon in dir? Und weil du so Gedanken hast in dir, ist schon alles aus? Nein, was sagt er? Die Sünde lauert vor deiner Herzenstür. Du aber herrsche über sie. Nicht jeder vermeintlich sündige Gedanken, jede Lüge, wo wir denken, ich weiß von aus der Seelsorge, dass viele Leute dann denken, jetzt habe ich schon gesündigt, jetzt bin ich schon weg von Gott, weil ich so einen Gedanken habe, neidischen Gedanken oder diesen Gedanken, das ist noch keine Sünde. Dann habe ich noch nicht angebissen, sondern wann habe ich angebissen? Wenn ich mich auf diesen Gedanken einlasse. Wann hat kein gesündigt? Als er einen Plan gemacht hat, seinen Bruder umzubringen. Dann hat er gesündigt. Neidische Gedanken, sexuelle Gedanken, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht. Die hat jeder Junge. Ich kenne keinen Jugendlichen, der nicht mit selbstbefriedigender Pornografie zu kämpfen hat. Keinen Jungen. Von 13 bis 35. Also dann sind eigentlich alle Sünder. Nein, es gibt die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Wenn ich diese Gedanken und diese Begierden, die angestachelt und angefeuert werden, mit Gottes Hilfe überstehe, eben nicht empfange und mich nicht darauf einlasse, nein sage. Und das gilt nicht nur für sexuelle Gedanken, sondern eben auch für zornige Gedanken, für neidvolle Gedanken, für Verbitterung, die auch der Köder in mir bewirken will. Es ist kein Automatismus, ich werde versucht, ich werde mit Lügen bombardiert und jetzt sündige ich. Ich habe immer die Wahl, der Lüge zu glauben, mich auf die Versuchung einzulassen oder eben auch nicht. Du hast die Wahl, das liegt an dir. Wir kommen zum Schluss, wie gehe ich mit Begierden um? Was sagt Gott zu Kain? Die Sünde lauert vor deiner Tür, du aber herrsche über sie. Und das ist letztlich der Schlüssel. Wer beherrscht dich in deinem Denken, deinem Handeln und deinem Reden? Die Begierde oder beherrschst du die Begierde? Beherrschen die Lügen dich oder beherrschst du die Lüge? Das ist die entscheidende Frage. Wie geht das mit Herrschen? Indem du zum Beispiel der Sünde fliehst. Wenn du merkst, es gibt Leute, die dir nicht gut tun, weil die ständig nur über andere Leute lästern und übereinander Leute herziehen, dann musst du dir überlegen, ob du vielleicht den Kontakt zu diesen Leuten ein bisschen reduzierst. Weil du merkst, und das sagt ja Gottes Wort, zum Beispiel Psalm 1 oder andere Verse, dass unsere Umgebung mich prägt. Also wenn ich ständig nur mit Spöttern zu tun habe, werde ich irgendwann selber spotten. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Deswegen sollten wir davon fliehen. Such dir Verstärkung. Erinnert euch noch an den wichtigsten Vers beim letzten Predigt. Wenn wir merken, wir haben diese Weisheit von oben nicht, bei uns entstehen diese Früchte der Weisheit nicht, die wir aus Kapitel 3 lesen, wie vor allem, dass wir Frieden stiften, dass wir sanftmutig sind, dass wir in diesen Drucksituationen eben versagen und leider dem Angler auf den Leim gehen, dann sollen wir nicht verzweifeln und sagen, es hat sowieso keinen Zweck, ich beiß eben immer in den Köder rein. Nein, dann soll ich zu Gott fliehen. Wenn euch Weisheit mangelt, dann flieh zu Gott. Ruf ihn an in deiner Not, wenn du unter Druck stehst. Und such dir auch Verstärkung und Blick auf Geschwister. Es ist manchmal wirklich traurig, auch in Hauskreisen oder auch in Gebetsstunden. Wir reden über alles. Aber die eigentlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen im Alltag, die präsentieren wir einander nicht. Dass wir nicht mehr können in der Pflege von anderen. Dass wir unversöhnliche Gedanken haben, dass wir es nicht hinkriegen, unseren Stolz zu überschreiten und Wege zu dem anderen zu finden. Lernen wir doch auch die Unterstützung als Familie Gottes zu suchen und zu nutzen. Wenn du das nicht in der großen Gebetsforum oder Gebetsstunde machst, dann such dir wenigstens einen Bruder, zu dem du Vertrauen hast. Und bitte ihn um Gebetsunterstützung in den Kämpfen, die du hast. Und kämpf mit Gottes Wort. Und zum Schluss halte dir Gottes Güte vor Augen. Was habt ihr eben gelesen? Wie können wir uns bewähren, die Versuchung erdulden? Vers 12, dass wir auf den Ziel sehen. Es lohnt sich durchzuhalten, weil Jesus wiederkommt. Wir werden den Siegeskreis erhalten und der denen verheißen hat, die ihn lieben. Merkt ihr den Zusammenhang zu Römer 8, Vers 28? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zu Besten. Ich werde es nur durchhalten, wenn ich zutiefst im Herzen weiß, dass nicht nur Gott alles in der Hand hat, sondern dass er es gut mit mir meint. Deswegen ist es so wichtig, das Abendmahl zu feiern. Ich freue mich darauf, weil das eigentlich sozusagen der Übergang ist, dir Gottes Güte vor Augen zu halten. Ist Gott auf meiner Seite, fragt der Apostel Paulus, angesichts des Drucksituationen, der er leiden muss, angesichts dem Leid, das er scheinbar nicht wendet, weil er vielleicht auch einen Plan hat, den ich jetzt nicht verstehe, wie kann ich dann trotzdem an ihm festhalten? Nicht denken, dass Gott mit mir umspringt wie beim Schachspiel mit dem Bauern und ich bin eben sein Opfer. Wie kann ich wissen, dass er auf meiner Seite ist? Der selbst sein Bestes für uns hingegeben hat. Und das feiern wir gleich im Abendmahl. Wie sollte er mir nicht alles schenken? Wenn du zweifelst, dass Gott für dich ist, dass er auf deiner Seite ist, dann schau auf den Mann am Golgatha. Schau auf das Kreuz. Schau darauf, was er für dich getan hat. Das ist der Anker, der deine Seele hält, bei ihm hält. Auch wenn du nicht alles verstehst, auch wenn du ihm Dinge klagst, auch wenn du jammerst, aber letztlich tief im Herzen weißt du, ich habe Frieden in ihm. Das Lied, das wir eben auch gesungen haben, Eva, das zeigt das eben auch. Klar, ich kann manchmal nicht verstehen und mir ist auch nicht immer zum Loben über. Aber das Blut Jesu gibt mir die tiefe Gewissheit, dass Gott alles gut macht. Dass er immer für mich ist. Ich kann an vielen verzweifeln und zweifeln, aber dass Gott auf meiner Seite ist, kann ich seit Golgatha nicht mehr bezweifeln. Das ist unumstößlich und sicher. Und deswegen wollen wir zum Schluss noch die letzte Strophe des eben gesungenen Liedes singen.
Es ist wahr, Golgatha gab sich Christus für mich hin. Er ist mein und ich bin sein, dass er lebt, ist mein Gewinn. Jesu leiden, Jesu sterben, ist der Grund, der fest besteht. Hier wird klar, dass Gottes Güte aufs Ganze geht. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist. Deine Wahrheit geht so weit die Wolken ziehen. Denn Jesus, du gingst in den Tod, du gabst dein Leben hin. Gott setzt nicht nur ein wenig ein, wenn er gibt, gibt er ihm.
Herr Jesus Christus, ja, wenn du gibst, dann gibst du uns nicht nur ein wenig, sondern du gibst dich selber für uns hin. Und du weißt um so viele auch unter uns, die mit Leid, mit Traurigkeit zu tun haben, die manchmal auch nicht ein- und auswissen, die verzweifelt sind und nicht mehr können. Aber danke, Herr, dass du versprochen hast, dass du mit uns gehst, auch durch das Leid hindurch. Und dass du nicht uns allein lässt und dass du für uns bist. und dass das Leid an deinen Thron vorbeigegangen ist und dass wir in eine Herrlichkeit gehen, wo es dieses Leid nicht mehr geben wird. Du machst alles gut. Dafür hast du alles für uns getan, dein Leben für uns gegeben, damit alles gut wird. Danke für dein Sterben am Kreuz. Danke für deine Güte und Freundlichkeit, die wir darin sehen. Darauf lass uns schauen, jeden Tag, jede Minute unseres Alltags. Danke jetzt auch für das Mahl, das wir feiern können. Amen.
Amen. Wir wollen uns noch unter ein Segenswort stellen aus 2. Korinther 13, Vers 13. Da heißt es: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.